Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Jeske und meine Gesprächspartnerin heute ist Monika Hess. Sie leitet die Ignis Akademie für christliche Psychologie. Monika, wir wollen heute sprechen über das Thema Intuition. Und ich greife da schon mal ein bisschen vor, warum das eine ganz wertvolle Gabe des Schöpfers eigentlich ist, um Entscheidungen zu treffen. Dann frage ich dich erstmal so ganz persönlich, kannst du dich so an eine richtige Bauchentscheidung, so eine Entscheidung rein aus Intuition erinnern, die du so in der letzten Zeit mal getroffen hast?
Ich habe gerade so gedacht, oh, das fällt mir gar nicht so leicht, mich da jetzt genau zu erinnern. Ich glaube, ich würde sagen, dass ich eigentlich fast alle Entscheidungen als Bauchentscheidungen treffe. Und gestern hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin, die einfach mir gesagt hat, dass sie eine Entscheidung trifft, wo sie ein Stressgefühl hat und deswegen Nein sagt. Und ich habe ihr dann gesagt, hey, das ist doch gut. Das ist doch gut, dass du dieses Stressgefühl wahrnimmst und auch eine Absage machst, obwohl das schön wäre, eine Zusage zu geben, aber die Absage auch entscheidest und dann auch dem anderen mitteilst, weil du die Fähigkeit hast, auf dich zu hören und auf dieses Stressgefühl, was du gerade spürst. So, da erinnere ich mich gerade dran, weil das so aktuell ist.
Wie erlebst du das so allgemein in deinem Umfeld und wenn du auch Klienten begegnest? In was für einem Klima leben wir? Ist das überhaupt, sag ich mal so en vogue, Bauchgefühl, Entscheidung, intuitive Entscheidung zu treffen, oder leben wir eher in so einer Kopfgesellschaft?
Also ich glaube, wir leben sehr in einer Kopfgesellschaft, die so selbstverständlich davon ausgeht, dass es immer wichtig ist, in Entscheidungen sehr rational zu sein, alles abzuwägen, einen klaren, kühlen Kopf zu bewahren. Und so ein bisschen fast das tabuisiert, dass die meisten Entscheidungen eigentlich intuitive Entscheidungen sind. Also auch in der Wirtschaftswelt ist es tatsächlich so, und das wird jetzt ein bisschen mehr wieder anerkannt, dass Menschen in Führungspositionen, auch wenn sie noch so viele Informationen zu einer Entscheidung haben für ihr Unternehmen, dass sie am Ende doch eigentlich sich trauen müssen, jetzt einfach die Entscheidung zu treffen, und dass es eben immer ein Restrisiko gibt. Sonst müsste man ja keine Entscheidung treffen. Und dass das dann doch häufig auch aus der Intuition kommt, das wird manchmal auch so ein bisschen versteckt. Also man würde das vielleicht gar nicht erzählen. Ich habe dann einfach intuitiv entschieden, sondern Entscheidungen immer basieren auf den Fakten.
Man schiebt dann so ein bisschen vermeintlich Fakten nach vorne, ja?
Ja, und ich würde aber da gerne eine Lanze dafür brechen, dass die Entscheidung intuitiv von einer erfahrenen, langjährig einer Person, die über lange Jahre Wissen und Erfahrung und Kompetenz angesammelt hat, aus Fehlern gelernt hat, dass deren intuitive Entscheidung eigentlich häufig eine wirklich tolle Entscheidung ist. So, also das ist eigentlich nichts Verwerfliches, intuitiv zu entscheiden, sondern es ist eigentlich eher die Normalität. Und ich glaube sogar, wir dürfen auch dazu stehen, weil die Intuition ist ja nicht einfach so aus Lust und Laune oder per Zufallsprinzip, sondern basiert auf enorm viel gespeichertem Erfahrungswissen, was wir in unserem Leben angesammelt haben. Und das ist ja durchaus was Wertvolles und ein Schatz.
Monika, du hast mir dankenswerterweise im Vorfeld unseres Interviews ein Zitat zur Verfügung gestellt von jemandem, der das ganz ähnlich sieht. Es lautet: Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk, der rationale Geist eigentlich nur ein treuer Diener. Heute haben wir eine Gesellschaft geschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Also, wie du schon ausgeführt hast, so die Kopfentscheidungen werden jedenfalls zumindest äußerlich nach vorne gestellt. Und dieses Zitat, da war ich total überrascht. Ich hätte vielleicht vermutet, es käme von einem literarischen Schöngeist wie Johann Wolfgang von Goethe oder so. Aber dieses Zitat stammt ausgerechnet von Albert Einstein. Da ist also ein großer analytischer Denker und er schätzt den Wert der Intuition ganz besonders, hat diesen Wert für sich erkannt. Was können du und ich, die vielleicht ich sag mal, ansatzweise nur an dieser Genialität dieses Menschen kratzen, ohne da jetzt despektierlich zu sein. Ich glaube, da finden wir uns beide wieder. Was können wir denn eigentlich daraus lernen von so einem Mann wie Albert Einstein?
Also ich finde das auch toll, dass er das gesagt hat, weil er ja so ein kluger Kopf war und so viel Wissen hatte und ein Physiker war, der sehr in dieser rationalen Welt unterwegs war. Und auch zu sehen, es ist ein Geschenk und man kann diesen Weg zur Intuition sich auch verbauen. Man kann den sich selber verstellen oder sich verbieten, intuitiv zu sein, obwohl man vielleicht Intuition als Quelle in sich hat. Und es ist auch so, dass jeder Mensch einen Zugang zu seiner eigenen Intuition hat. Nur kann man das sich so ein bisschen vorstellen wie eine breite Straße oder einen ganz engen Weg. Wenn ich da offen dafür bin, und dazu gehört zum Beispiel auch, nicht unter massiver Angst zu stehen in Entscheidungen, nicht unter furchtbarem Stress zu stehen, ich könnte was falsch machen, sondern eine gewisse Weite darin zu haben, auch Fehler machen zu können und diese Fehler wieder zu mehr Erfahrung später zu verarbeiten. Wenn ich da sozusagen dankbar und ruhig darauf zugehe, dann stehen mir diese innere Wissensschätze, die Intuition auch besser zur Verfügung.
Mhm. Nun bist du ja im Bereich der Psychologie unterwegs und was ich gelernt habe, die Psychologie beschreibt sich selbst als Naturwissenschaft, sie beobachtet, sie versucht sehr genau zu beschreiben und sie hat sich interessanterweise eben auch mit der Intuition beschäftigt. Deshalb lass uns da doch noch mal bitte ein bisschen tiefer reingehen, Monika. Was hat denn die Wissenschaft über Intuition herausgefunden? Wie funktioniert Intuition?
Also ich habe da sehr schöne Informationen bekommen von einem tollen Podcast, den ich gehört habe von Professor Dr. Volker Busch. Gehirn gehört heißt dieser Podcast und da hat er zwei Folgen über Intuition. Und es ist also so, dass diese Intuition vor allen Dingen dann besonders wertvoll ist, wenn wir in Entscheidungen stehen, wo die nicht berechenbar sind. Zum Beispiel sind das häufig so Beziehungsentscheidungen. Wenn ich eine Partnerwahl treffe, ist das der richtige Partner für mein Leben? Ich kann ja das Verhalten eines Menschen in den nächsten 3, 5 oder 10 Jahren nicht vorausberechnen. Auch mit allen Fakten und Details, die ich habe, kann ich das nicht berechnen. Das heißt, ich muss da quasi auf meine Intuition hören. Und in diesem Podcast ging es dann viel darum, wie ich diesen Zugang zur Intuition, wie ich den gestalten kann. Und er spricht von einer inneren Bibliothek, die wir uns im Laufe des Lebens anlegen, die aus lauter Erfahrungsschätzen besteht. Und wir uns das vorstellen können, wie Bücher, Wissen, ich habe Dinge erlebt, ich verarbeite Dinge und vor allen Dingen, ich habe Fehler gemacht und daraus gelernt. Und das ist, vielleicht kennen das die Hörer auch, dass man manchmal auf eine Situation zugeht und einfach so ein Krummel im Bauch bekommt oder plötzlich so eine Erinnerung da ist, ich kenne die Situation schon mal und ich weiß, was damals schiefgegangen ist und Achtung, jetzt muss ich aufpassen, dass mir das nicht nochmal passiert. Und das sind wie so Alarmsignale, auf die ich dann hören kann. Wobei das Bauchgefühl und die Intuition sind nicht so ganz deckungsgleich. Kann man jetzt nicht einfach austauschbar verwenden, weil das Bauchgefühl eher sehr ein Gefühl ist. Die Intuition hat auch was mit Wissen zu tun. Man spürt, ich weiß, dass es jetzt falsch wäre, kann es aber manchmal gar nicht so rational erklären.
Also ich verstehe dich richtig, bei Intuition geht es um Erfahrungswissen, das ich irgendwann mal angesammelt habe, das mir aber nicht zwingend im Bewusstsein, sondern irgendwo im Unterbewusstsein angesiedelt ist, ja?
Genau. Mhm. Und da gibt es ja in unserem Gehirn das limbische System. Und das limbische System ist sozusagen nicht vorne im präfrontalen Kortex, also in der Großhirnrinde, sondern viel tiefer in der Nähe vom Stammhirn oder vom Hirnstamm. Und das limbische System besteht aus der Hypophyse, der Amygdala, dem Hippocampus, und das sind alles Hirnstrukturen, wo Emotionen und vegetative Funktionen ausgelöst werden. Und das Spannende an diesem limbischen System ist, dass es in Stresssituationen handlungsfähig bleibt, während das Großhirn eher blockiert ist.
Das heißt also, im Stress oder in extremem Stress kann ich eigentlich als Mensch fast gar nicht anders als nur intuitiv handeln.
Im Prinzip ist es so. Mhm. Also man weiß dann, ich muss jetzt wegspringen, weil da eine Gefahr auf mich zukommt. Ich weiß plötzlich, ich spüre, mir stellen sich die Nackenhaare auf, weil irgendwas komisch ist, und ich handle intuitiv. Und das ist quasi ein Handeln, wo dieses limbische System in der Lage ist, sofort zu reagieren, ohne den Umweg über die Großhirnrinde zu gehen. Und später, wenn die Stresssituation abebbt, wird diese Erfahrung nochmal durchdacht, also in den Teilen des Gehirns, die für Denken und Reflektieren zuständig sind. Und dann wird es quasi nochmal neu im limbischen System auch abgespeichert, weil dort liegt auch Gedächtnis, emotionales Gedächtnis und diese ganzen Funktionen. Und das Tolle ist, dass unser Gehirn so geschaffen ist, dass es einen direkten Weg zum limbischen System gibt. Da ist zum Beispiel auch der Riechkolben, unsere Nase, dieses Wahrnehmen von Gerüchen, das geht direkt in das limbische System, in diesen Hirnstamm oder in die Nähe des Hirnstamms. Und das kennt man vielleicht auch, dass man manchmal über Gerüche sehr intensiv plötzlich eine Kindheitserinnerung hat.
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, nicht? Da ist irgendwie plötzlich, riecht man, was weiß ich, Tannennadelduft und ist zurückversetzt in irgendeine Erfahrung an Weihnachten aus der Kindheit oder so, nicht?
Mhm, ja. Und man sagt eben so, dieses ganze biografische Gedächtnis, also alles, was wir in unserem Leben, in unserer Kindheit erlebt haben, ist wie eine Bibliothek in diesem limbischen System abgelegt und abrufbar. Und das Schöne ist, vielleicht ist es für manche auch schön, das zu hören, je älter ich werde, umso voller wird diese Bibliothek, umso mehr Erfahrungsschatz habe ich, auf den meine Intuition zurückgreifen kann. Und das Tolle ist, dieser Erfahrungsschatz ist nicht unbedingt Dinge, die ich gelesen habe, bei Google gegoogelt habe, aus zweiter Hand, aus Erfahrungen anderer Menschen, sondern das sind die Dinge, die ich selbst erlebt habe. Das heißt also, ein erlebnisreiches Leben mit neuen Kontakten, wo ich offen bin für Neues, wo ich mich herausfordern lasse, aus meiner Komfortzone komme, vielleicht auf Reisen gehe, was Neues ausprobiere. Damit fülle ich den Erfahrungsschatz meiner Intuition. Und gerade auch Menschen, die dann vielleicht in ihren 60ern oder 70ern oder 80ern sind eigentlich diejenigen, die ein enormes intuitives Wissen haben, weil sie einfach so eine reiche Erfahrungsbibliothek haben.
Könnte man sagen, es gibt so etwas wie eine intuitive Altersweisheit?
Auf jeden Fall, ja. Mhm. Genau. Und das ist eben auch so wertvoll und wichtig auch für unsere Gesellschaft, grundsätzlich auch daran anzudocken und einfach um Rat zu fragen, sich Rat zu holen, ja, von den Menschen, die vielleicht intuitiver und weiter sind als ich und die mehr Erfahrungswissen in ihrer Bibliothek haben.
Mhm. Monika, nun beratet ihr als Ignis Akademie in der Regel keine Firmen, Konzerne oder etwas in der Richtung, aber vielleicht erkennst du trotzdem positive Beispiele, wo dieses Erfahrungswissen, auch dieses intuitive, in positiver Weise genutzt wird. Hast du so Beispiele vielleicht, wo alte Menschen wirklich wo in einer Situation sind, wo das wirklich gewürdigt wird?
Mir fällt zum Beispiel ein, Ärzte, die lange Jahre, jahrzehntelang praktizieren als Hausärzte, also direkt am Patienten dran sind, dass die häufig eine unfassbar gute diagnostische Wahrnehmungsfähigkeit haben. Und dass es manchmal Praxen gibt, wo ein Arzt, der schon in Rente ist, einfach einem jungen Arzt zur Seite steht und sagt, schau mal auf den Gang dieser Person. Und schau mal, ist dir da an der Haltung was aufgefallen? Also da ist so ein Gesamtbild eines Menschen. Und ich kenne selber auch, also das kann ich ja sagen, meine Mutter zum Beispiel hat 40 Jahre als Hausärztin praktiziert. Und ich staune immer wieder, was sie für eine unglaubliche Fähigkeit hat, Krankheiten zu erkennen. Und das kann man nicht lernen in einem Studium. Das lernt man, indem man es macht, indem man quasi es jahrzehntelang erlebt hat. Und vielleicht auch, das sagt der Volker Busch auch, dass man abends eine Art Tagebuch führt und sich aufschreibt, was habe ich heute erlebt, was waren Erwartungen, wo habe ich vielleicht jetzt, um bei dem Beispiel des Arztes zu bleiben, eine Diagnose, Vermutung gehabt, die hat sich nicht bestätigt, woran lag das? Also, dass ich abends aufschreibe, wie haben sich heute am Tag meine Erwartungen, meine Erfahrungen bestätigt, habe ich Fehler gemacht und was lerne ich aus den Fehlern? Also gerade dieses Tagebuch führen hilft, wie diese Informationen, diese neu gelernten Wissensschätze noch besser abgelagert und abgelegt werden in meinem limbischen System, in diesen Gedächtnisbereichen meines Gehirns.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es sogar noch besser, wenn man es nicht nur auf der intellektuellen Schiene tut, sondern möglichst auch mit sinnlichen Eindrücken in irgendeiner Form verbindet. Hast du da mal so Tipps? Wie könnte das aussehen?
Also es ist ja grundsätzlich so, dass wir viel auch körperlich wahrnehmen und dass dieses intuitive Spüren Menschen auch sagen, plötzlich hatte ich ein Kloß im Hals, plötzlich habe ich Gänsehaut bekommen, plötzlich hatte ich ein komisches Gefühl im Magen. Und ich glaube, der Tipp, ich glaube, dass diese Körperreaktionen grundsätzlich immer schon da sind, aber kann ich die lesen? Kann ich auch so ein bisschen innehalten und sagen, Moment mal, jetzt habe ich gerade ein Kloß im Hals. Weil ich kann das auch immer ignorieren, übergehen, zur Seite schieben, einfach als Störung denken, komisch, da ist was, aber ich gucke gar nicht hin. Aber wenn ich quasi auf dieses emotionale Signal achte, dann habe ich vielleicht mehr Zugang zu denken, Mensch, normalerweise habe ich ein Kloß im Hals, wenn was mir Angst macht. Warum habe ich den jetzt gerade? Eigentlich ist doch gerade nichts. Und dann kann man nochmal nachspüren, gab es doch irgendwie eine Wahrnehmung, die diesen Kloß im Hals ausgelöst hat, weil unser Körper lügt nicht. Also unser Körper reagiert eben manchmal schneller, als wir es durch Nachdenken und durch das, was wir quasi rational erfassen können, wahrnehmen können.
Und du hast schon gesagt, diese Intuition ist oft etwas ganz Schnelles, was unserem Denken, unserem bewussten Denken vorausgeht. Du hast da in deinem Vortrag ein ganz interessantes Beispiel von einem Formel-1-Rennfahrer, wenn ich mich richtig erinnere, mal erzählt. Kannst du das nochmal schildern? Was ist da passiert?
Ja, das ist auch aus diesem Podcast übrigens. Und zwar hat der Volker Busch erzählt, dass es einen Rennfahrer gab, es war irgendwie Rallye Monte Carlo. Die fahren ja durch die Stadt mit sehr engen, spitzen Kurven. Überall sind Zuschauertribünen aufgebaut, enorme Geschwindigkeit. Und es gab einen schweren Unfall. Und der Fahrer, der danach kam, der hinter diesem Unfall fuhr, konnte den Unfall vorne nicht sehen. Also er hatte volle Höchstgeschwindigkeit und wollte um die Kurve fahren und hat abgebremst, ohne den Unfall zu sehen. Und einfach, er konnte es sich selber nicht genau erklären, aber er hat abgebremst und dadurch ist er nicht so schwer zu Schaden gekommen. Und später hat er gesagt, er hatte aus dem Augenwinkel die Zuschauertribüne wahrgenommen, wie immer so. Da sitzen die Zuschauer und schauen mich an und jubeln und klatschen. Das hat er in der Millisekunde jedes Mal an dieser Stelle hat er auf diese Zuschauer geschaut, vielleicht sogar nicht mal den Kopf gedreht, nur so kurz aus dem Augenwinkel. Und in dem Moment waren aber alle Zuschauerköpfe nach rechts gedreht, weil alle auf den Unfall geschaut haben. Und das hat sein limbisches System innerhalb von Millisekunden verarbeitet, da vorne muss irgendwas sein, das ist jetzt ungewöhnlich. Und er hat gebremst und dann eben auch in dem nächsten Moment den Unfall auch gesehen und wusste dann auch gleich noch, warum er bremst oder warum er jetzt dem ausweichen muss. Ja.
Jetzt hast du eben ganz, wie ich finde, eindrucksvoll und spannend geschildert, was für ein gutes Ding Intuition ist, was uns der Schöpfer da gibt und dass uns das manchmal schützt. Jetzt wollen wir heute aber auch über Entscheidungsfindung sprechen, Monika. Und erstmal die Gretchenfrage, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, ist denn Intuition, ich sag mal, immer das Mittel der Wahl? Denn du hast ja Intuition als etwas geschildert, auch als diesen Gedächtnisspeicher, diese Bibliothek mit Erfahrungen. Und ich sag mal, je nachdem, wie meine eigene Geschichte aussieht, sind da ja vielleicht auch Erfahrungen gespeichert, wo mir Menschen geschadet haben, wo mir Menschen wehgetan haben. Und wenn vielleicht an einer anderen Stelle plötzlich diese Erfahrung, diese Erinnerung wieder aufploppt, kann es dann nicht auch sein, dass ich dann intuitiv falsch handle oder falsch entscheide in dem Fall?
Ja, das stimmt. Also die Intuition ist natürlich nicht immer das Richtige. So, ja. Und da wollte ich vielleicht an der Stelle noch kurz einschieben. Es gibt auch andere innere Stimmen, die nicht so zuträglich sind. Und das ist auch eine Lebensweisheit, die voneinander unterscheiden zu lernen. Man spricht in der Psychologie von inneren Kritikern, inneren Antreibern.
Und wenn mal diese Begriffe?
Zum Beispiel der innere Kritiker würde sagen, das schaffst du doch eh nicht. Du hast ja noch nie was gut auf die Reihe gebracht. Du wirst diesen Berufswechsel sowieso nicht schaffen, also geh ihn auch gar nicht an. Und wenn man halt das denkt, dass das die Intuition wäre oder sogar noch schlimmer Gottes Stimme, dann ist man natürlich von etwas geleitet, was keine gute Quelle ist. So, ja. Und der innere Antreiber, der würde sagen, ja, du musst das machen, du musst immer mehr leisten und du musst quasi noch mehr auf die Beine stellen in deinem Leben und stresst und baut einfach Hetze und Druck auf. Und das sind auch eher Stimmen, wo ich auch viel, wenn ich mit Klienten therapeutisch arbeite, schaue, dass wir diese Stimmen genau identifizieren und eben nicht verwechseln mit den guten Stimmen, so, ja, also Gottes Rat, Gottes Stimme ist nie anklagend. Und einfach das zu erkennen, Unterscheidungsfähigkeit zu haben. Und je mehr ich damit arbeite, umso besser läuft auch dieses Erkennen. Und deswegen finde ich es gut, dass du es nochmal sagst, die Intuition ist nicht immer der beste Ratgeber. Ich würde in Entscheidungssituationen, die sehr große Tragweite haben, immer gute Freunde mit hinzuziehen, die mich gut kennen. Ich würde schauen, dass ich irgendwie versuche, in einem Zustand von Ruhe und Vertrauen zu entscheiden und nicht in einem Zustand von Angst und Druck. Auch wenn ich in sehr extremen Ausnahmesituationen in meinem Leben bin, zum Beispiel akute Trauer oder so, dann ist eigentlich der Rat, nicht in solchen Situationen so weitreichende Entscheidungen zu treffen, sondern sich genügend Zeit zu geben.
Du hast es wahrscheinlich schon so ein bisschen angesprochen und wir kommen jetzt auch auf die Ebene, wenn ich sage, als jemand, der sein Vertrauen in Gott setzen möchte, auch die eigenen Zukunftspläne sozusagen mit ihm in Übereinstimmung bringen möchte. Wie kriege ich das denn auseinander? Diese, ich sag mal, Stimme Gottes in Anführungszeichen. Als Christen dürfen wir ja darauf vertrauen, dass ein Heiliger Geist in uns lebt. Also, dass Gott in uns Dinge bewirkt, uns vielleicht auch Dinge klar macht. Und dann ist da die Intuition, die, ich sage jetzt mal ganz bewusst, gemischte Bibliothek aus guten und schmerzhaften Erfahrungen. Und dann spielen, wie du sagst, die inneren Antreiber eine Rolle oder der Punkt, hey, das schaffst du sowieso nicht, weil ich als Kind da mal so eine Erfahrung gemacht habe. Das hört sich für mich erstmal wie so ein buntes Wollknäuel an, wo man erstmal so ein paar Knoten lösen muss und dass man so erstmal so ein bisschen enttüddeln muss, ehe man überhaupt mit dem Stricken der eigenen Entscheidung anfangen kann.
Ja. Ich erlebe das häufig in der Seelsorge, dass Menschen auch sich sehr schwer tun, eine Entscheidung zu treffen, auch wenn sie sagen, mir ist die Stimme Gottes sehr wichtig, ich möchte das richtig machen, ich möchte genau wissen, was Gott von mir will und möchte ihn in der Entscheidung wirklich genau hören und dann das tun. Und ich habe manchmal erlebt, dass das sein kann, dass das erstmal ja ganz gut klingt, aber dass dahinter auch etwas steckt, wo man die Entscheidung nicht selbst treffen will. Man möchte jemanden haben, eine andere Person, in dem Fall Gott, die für mich entscheidet, weil es bringt auch Vorteile, wenn ich nicht selbst entschieden habe.
Ich trage dann weniger Verantwortung dafür.
Wenn es schief läuft, kann ich sagen, ist ja nicht meine Schuld. Du hast gesagt, also du hast quasi hier entschieden und dann kann ich das abwälzen. Und es gibt so eine große Angst davor, eine Fehlentscheidung zu bereuen, dass ich gar nicht entscheide oder das ganz nach außen delegiere. Man erlebt auch manchmal, dass Menschen zum Beispiel auch wollen, dass der Seelsorger für sie entscheidet, ja, oder der Pastor oder die Eltern oder so. Und das ist aber eine ganz wichtige Lebensaufgabe, die ganz wichtig zur Reifung beiträgt, dass ich in meinem Leben Entscheidungen selber treffe.
Ich finde das ganz spannend, dass du die Rolle des Seelsorgers ansprichst. Als Ignis Akademie bildet ihr ja Seelsorger aus. Was ist denn da euer eigenes Verständnis des Seelsorgers? Welche Rolle spielt er, wenn da jemand kommt und sagt, oh, ich stehe hier vor einer schwierigen Entscheidung und ich bräuchte da ganz dringend mal einen Rat von dir?
Dann sagen wir, passt bitte sehr auf, dass ihr nicht für andere Menschen Entscheidungen trefft, weil das ist verheerend. Also ihr ladet euch eine Lastenverantwortung auf als Seelsorger, die nicht gut ist, und ihr nehmt dem Menschen einen wichtigen Entwicklungsschritt ab. Dann kann man mitteilen, das glaube ich, dass die Entscheidung dir schwer fällt. Und ich kann auch verstehen, dass du am liebsten jemanden hättest, der dir sagt, mach dies oder mach das. Aber es ist wichtig, und ich glaube sogar, dass Gott das wirklich für uns will, dass wir als erwachsene Menschen Entschlusskraft und Entschlossenheit als Tugenden lernen. Und Entschlusskraft heißt, jetzt entscheide ich. Ich stehe dazu, ich gehe diesen Weg, ich zögere nicht, ich habe die Entscheidung getroffen und ich trage das auch so und vertrete das vor mir selbst und vor anderen. Ich hatte mal eine Klientin, die da sehr stark gekämpft hat, und wir haben dann eine tolle Bibelstelle gefunden, die ihr enorm geholfen hat. Und zwar steht die im Josua 1, Vers 9. Wo Gott zu Josua sagt, ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.
Also so dieser offene Ausgang, du entscheidest, wohin du gehst, aber ich bin dabei.
Und das hat für diese Klientin damals so einen tiefen Freiraum geöffnet. Ja. Was? Gott ist bei mir, wohin ich auch gehe? Weil sie hatte so eine Entscheidung zu treffen, entweder den Wohnort oder den, also es hatte was mit Berufswahl zu tun. Und das hat ihr ganz viel Ruhe gegeben, dass sie jetzt einfach gehen darf. Weil nicht entscheiden heißt stecken bleiben. Nicht entscheiden kann jahrelanges Stagnieren bedeuten. Und eben nicht zu gehen. Wenn ich entscheide, gehe ich weiter, dann gehe ich meinen Weg weiter. Und das hat sie sehr, und auch mich, mir geht es selber mit diesem Vers auch so, dieser Zuspruch, Gott ist bei mir, wohin ich auch gehe. Und natürlich gibt es Bereiche und Entscheidungen im Leben, die was mit den Ordnungen Gottes zu tun haben, mit Geboten von gut und wirklich von richtig und falsch. Ja, und da würde ich jetzt sagen, natürlich gibt es dann auch kann ich eine Entscheidung auch treffen, die mich in eine zerstörerische Richtung führt. So, ja, das ist jetzt, über solche Entscheidungen rede ich jetzt nicht, sondern ich rede über Entscheidungen zwischen A und B. Ja, zwischen solchen Dingen, wo ich mich entscheide, gebe ich mein Kind auf diese oder jene Schule, entscheide ich mich, diesen Menschen zu heiraten oder nicht. Ja, das sind einfach Dinge, da muss ich selber ja oder nein, wirklich ich selbst muss das gesagt haben, weil dann ist es auch ein tragfähiges Fundament, wo ich drauf stehen kann.
Ich fand das sehr spannend in deinem Vortrag, dass du auch darauf eingegangen bist, dass überhaupt die Notwendigkeit, dass wir Entscheidungen treffen müssen und dass wir uns manchmal auch so schwer damit tun, auch so verkürzt gesagt, etwas eigentlich mit der gefallenen Schöpfung, mit der Welt, so wie sie ist, in der wir leben, auch zu tun hat. Dass da so eine Sehnsucht nach dem Paradies eigentlich dahinter steckt. Kannst du das nochmal erklären?
Also wir haben eine Sehnsucht nach allem. Wir wollen alles haben. Wir wollen das Leben voll haben. Und wir wollen alles mal erleben. Und je älter wir werden, umso mehr merken wir, mir steht nicht alles offen. Ich muss diesen Weg gehen, und dieser Weg heißt, ich habe viele Entscheidungen zu treffen und schon hinter mir, und ich habe Wege auch abgeschnitten. Ich bin Wege nicht gegangen, weil es nicht geht, weil ich ein begrenzter Mensch bin in einer begrenzten Welt, der nicht ewig lebt. Und ich muss mich irgendwann entscheiden, wo ich wohne. Ich muss mich irgendwann entscheiden, wie ich mein Geld verdiene. Und das, dann muss ich, also ich bin quasi, Entscheidung heißt auch immer ein Stück weit Trauerprozess um die nicht gegangenen Wege, um die Dinge, ich habe zu etwas Ja gesagt, das heißt, ich sage zu anderen Dingen Nein. Ich habe mich entschieden, meine Zeit hier hinein zu investieren. Deswegen habe ich sie nicht für andere Dinge. Ich habe mich entschieden, meine Zeit in diese Beziehung zu investieren. Deswegen bin begrenzter Mensch. Und das hat auch was mit einem Ja dazu zu tun, dass wir eben nicht Gott sind, dass wir nicht alle Möglichkeiten haben und dass wir auch nicht noch nicht in einem ewigen Leben leben. Weil wenn ich die Ewigkeit habe, dann habe ich alle Zeit, dann ist dieses Problem nicht mehr da. So bin ich eigentlich mit jedem Moment, wo ich zur Entscheidung gezwungen bin, mit meiner Endlichkeit konfrontiert. Und je älter man wird, kann das tatsächlich manchmal umso schwerer werden, weil man merkt, umso stärker, dass die Jahre begrenzt sind, die vor einem liegen, dass die Zeit kostbar wird. So, ja.
Monika, wenn du das so schilderst, würde ich gerne nochmal mit dir auf diese Frage, die sich mir geradezu aufdrängt, eingehen. Hast du einen Rat, wie ich als Mensch in dieser Begrenztheit, es gibt ja auch diesen Spruch oder diese Weisheit aus der Bibel, bedenke, dass du sterben musst, auf dass du weise wärst. Was ist denn, vielleicht ist das jetzt ein großer Anspruch, aber was ist denn der Weg des Glücks, sage ich jetzt mal. Wie kann ich glücklich werden, genau in meiner Begrenztheit, in diesem Erkennen, ja, mir stehen eben nicht alle Möglichkeiten offen. Was gehört dazu?
Also ich finde, es gehört dazu, grundsätzlich dafür bereit zu sein, darin zufrieden zu sein, was ich in meinem Leben entschieden habe. Und zum Glück kann unser Gehirn das sich sogar ein bisschen erschaffen. Also unser Gehirn ist in der Lage, einfach im Nachgang getroffene Entscheidungen als stimmig für sich selber so darzustellen, ja. Und für mich hat das was damit zu tun, ich nehme mich an. Ich weiß, damals hätte ich vielleicht anders entscheiden können, aber unter den damaligen Bedingungen mit dem Wissen und der Reife, die ich damals hatte, war das die Entscheidung, die ich getroffen habe. Und jetzt hadere ich nicht mit mir, sondern ich kann mir das vielleicht auch vergeben oder mich mit einer Entscheidung versöhnen und jetzt nach vorne schauen. Also das halte ich für, also das ständige Bereuen oder das ständige Gefühl, ich bin im falschen Leben gelandet oder ich habe damals falsch entschieden, jetzt bezahle ich den Preis dafür. Das kann tatsächlich das Glücksempfinden sehr beeinträchtigen. Wobei man sagen muss, dass es in manchen Lebensentwürfen wichtig ist, vielleicht auch eine Entscheidung wieder neu zu treffen und falsche Entscheidungen rückgängig zu machen. Ich meine damit nicht, dass man sich mit allem abfinden muss, was man mal falsch entschieden hat.
Wenn man die Möglichkeiten hat.
Wenn man die Möglichkeiten hat, genau. Aber sich vor allen Dingen, wenn ich nicht selber in Gefahr bin um meine Gesundheit und einfach merke, okay, ich habe da jetzt eine Entscheidung getroffen, jetzt frage ich mich jeden Tag, hätte ich es doch anders gemacht, da vielleicht auch seelsorgerlich sich Hilfe zu suchen, sich selber zu vergeben, zu gucken, wie kann ich in diesem Leben jetzt leben und darin Zufriedenheit finden. Also ich kann leider die Frage, was ist Glück, nicht genauer beantworten, aber
weil es wahrscheinlich sehr individuell ist.
Genau.
Ja. Und trotzdem, wenn jemand so diese Sehnsucht hat, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, ein seelsorgerliches Gespräch, ein seelsorgerlicher Prozess könnte da eine gute Möglichkeit sein, damit diesen Selbstanklagen, warum habe ich damals nicht anders entschieden, zurechtzukommen. Ist das tatsächlich ein längerer Prozess? Kannst du uns da nochmal so ein bisschen mit reinnehmen, wenn jemand da zu dir kommt und dir, ich sag mal, so den ganzen Kübel ausschüttet seiner Selbstanklagen und der Unzufriedenheit über das eigene Leben? Wo kannst du da ansetzen? Welche Möglichkeiten hast du da? Oder ist es in erster Linie, dass ihr da gemeinsam vor Gott tretet mit all diesem, was ein Mensch mitbringt?
Also ich würde immer mal unterscheiden. Also es gibt ja dieses schöne Gebet, lass mich erkennen, was ich ändern kann und lass mich das erkennen, was ich nicht ändern kann und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Mhm. Es gibt, also was ich wichtig finde, ist die Handlungsfähigkeit eines Menschen zu stärken und diese Selbstwirksamkeit, dass es immer was gibt, was ich an mir tun kann, was ich verändern kann. Das können ganz große Dinge sein. Es kann sein, man kann einfach eine Entscheidung auch einfach merken, es ist jetzt so schwer und so schlimm, dass ich einen anderen Weg gehen kann. Das ist meistens mehr möglich, als man denkt. Oder man kann sagen, ich treffe kleine Mikroentscheidungen, die zu meinem persönlichen Glück in diesem Leben beitragen. wichtig ist, dass wir aus dieser starken Opfermentalität rauskommen und immer dieses Gucken, wo kann ich aktiv werden, wo kann ich was für mich tun, wo kann ich mich für mich selber einstehen, für mich kämpfen, wo kann ich Dinge anders machen, weil sie mir so, wie sie jetzt laufen, nicht mehr gut tun. Und das andere eben auch zu gucken, meine Würde da drin zu stärken, ja, also dieses, sich nicht selber anzuklagen. Ich habe eine Würde darin, dass ich als Mensch Entscheidungen getroffen habe, zu denen ich auch stehe. Das hat auch was sehr Würdevolles.
Auch wenn sie vielleicht in Anführungszeichen falsch waren.
Das ist ja auch immer subjektiv. Ja, und wir merken ja auch oft so, wenn wir so mit Gott gehen, dass Gott manchmal aus schwierigen Dingen was sehr Schönes am Ende machen kann. So, das sind ja, ist ja eine gewisse Offenheit auch dafür, zum Glück. Das, für mich ist dieser Punkt sehr stark. Ich bin ein Mensch, ich bin begrenzt. Mir steht nicht alles offen. Ich kann nicht alles haben. Das ist einfach die Wahrheit. Und ich lasse mich nicht unter diesen Perfektionsdruck setzen, dass ich das alles kann und haben kann.
Und ich konnte ja vielleicht auch vor 20, 30 Jahren nicht übersehen, die gesamten Konsequenzen, ja, die eine bestimmte Entscheidung haben, ja, würde.
Genau, ne? Genau. Und dass ich quasi auch mit mir selber würdevoll umgehe und sage, ich stehe zu mir selbst, zu dem Menschen, der ich bin. Gott steht auch zu mir. Gott setzt sich für meine Würde ein. Und so ist mein Leben geworden. Und auch wenn es vielleicht nicht ganz so perfekt geworden ist, auch wenn ich mehr aus meinen Talenten hätte machen können, ja, bin ich trotzdem als Mensch geliebt und nicht für die Leistungen oder für das äußere Ansehen, weil ich vielleicht jetzt doch nicht so ein schönes Haus habe wie bei den anderen ehemaligen Schulfreunde oder so, ja, bin ich als Person geliebt und in Ordnung, also vor Gott in Ordnung und nicht für das, was ich ja vielleicht aufgrund meiner Entscheidungen nicht erreicht habe.
Monika, vielen herzlichen Dank. Ich möchte noch so als letzte Frage noch mal zurückkommen zum Anfang unseres Interviews. Wir haben darüber gesprochen, dass Intuition etwas ist, was in unserer Gesellschaft jetzt nicht so hoch geachtet ist, zumindest vordergründig. Große Entscheidungen versucht man immer zu begründen mit sehr sachlichen Argumenten. Und du hast es, wie ich finde, sehr eindrücklich dargelegt, dass es dann doch sehr oft trotzdem die Intuition ist, die dahinter steht. Jetzt, wenn ich ein Mensch bin, der sehr, wie sag mal, in diesen kopflastigen Entscheidungen verhaftet ist, kann man eigentlich intuitives Verhalten, hören auf die Intuition, lernen, einüben? Geht das?
Also wir sollten uns, gut, dass du es nochmal ansprichst, wir sollten uns klar machen, es gibt Entscheidungen, die wir sehr gut kopflastig treffen können. Zum Beispiel Entscheidungen, die berechenbar sind, ja. Ob ich jetzt meine Terrasse mit Steinfliesen fließe oder eine Holzterrasse mir baue, da kann ich mich informieren.
Und kann ich auch für und wieder abwägen,
ich kann vielleicht Listen in der Liste machen, genau. Preise pro Quadratmeter, Handwerkerpreise. Da bin ich natürlich super aufgehoben in der rationalen Entscheidung, ja, weil sie berechenbar ist und weil ich bestimmte sage, eigentlich geht's mir um die Optik, nee, mir geht's mehr um das Geld oder mir geht's darum, wie lange das hält. Da kann ich sehr wunderbar berechenbar entscheiden und Informationen sammeln und Kraft meines rationalen Denkens die bestmögliche Entscheidung treffen. So, ja. Und es gibt aber andere Entscheidungen in Themenbereichen, die sind eben nicht berechenbar. Und wenn ich da mit den Methoden der Berechenbarkeit rangehe, dann werde ich Probleme bekommen. Also ich kenne Menschen, die haben überlegt, ob sie jemanden heiraten und haben sich ganz lange für Pro- und Kontralisten gemacht über diese Heirat mit dieser Person. Und waren quasi, als wenn der Kopf abgeschnitten ist vom Herzen, ja, weil es gibt Entscheidungen, die haben was mit Liebe zu tun, mit Emotionen, mit einer Entscheidung, die tatsächlich viel mit Intuition zu tun hat. Und wenn ich da mit den Methoden des Berechnens rangehe, dann, das muss ich unterscheiden lernen. Also, das ist, finde ich, nochmal wichtig zu sagen, dass es eine ganze Reihe Entscheidungen in unserem Leben gibt, wo wir sehr schön rational rangehen können. Und es gibt eben andere, gerade im Bereich von Beziehungen oder auch vielleicht wie Eltern mit ihrem Kind umgehen, ja. da kann man ja, merkt man ja manchmal, da ist so eine Verunsicherung. Also ich habe jetzt gehört, dass gerade junge Mütter schon kurz nach der Geburt ganz viele Apps auf dem Handy haben, wo sie genau die Zeiten eingestellt haben, wann das Kind gestillt wird. Oder dann hat man ganz viele Fachbücher, was man mit einem Zweijährigen macht. Und stopft sich eigentlich so dermaßen mit Fachwissen voll, dass man keinen Zugang mehr hat zu dem Intuitiven. Und da gibt's auch Hebammen, die sagen, sie wünschten sich manchmal, dass Mütter wieder diesen Zugang finden zu diesem Intuitiven. Ich liebe mein Kind, ich bin die Mutter, ich kenne es am besten. Ich kann jetzt dieses Weinen wirklich gut deuten, weil ich intuitiv im Herzen spüre, das und das wäre jetzt gut. Und da kann manchmal ein zu viel an diesen rationalen Wissensthemen den Weg zur Intuition verstellen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, von den Eltern mit ihren kleinen Kindern. Es gibt noch viele andere Beispiele, wo wir eben auch gerade, ist ja auch ein Segen, in der Zeit zu leben, wo wir Zugang zu unfassbar viel Wissen haben und wo das aber manchmal einfach den Weg versperren kann zu dem, was ich intuitiv eigentlich schon weiß und kann, und Menschen auch verunsichert, auf diese Intuition zu hören.
Und vielleicht nochmal als allerletzte Frage, diese Unterscheidung zwischen der intuitiven Stimme in mir und der Stimme Gottes. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich eine Lebensaufgabe, oder? Da so zu unterscheiden, was ist wirklich, was kommt aus meiner eigenen Bibliothek und wo gibt Gott sozusagen deinen Fingerzeig dazu?
Ja, ich finde das auch sehr spannend, sich das anzugucken und diese Frage so weiter zu erforschen. Und ich glaube zum Beispiel, dass Jesus mit uns zusammen diese Bibliothek aufbaut. Oder manchmal
der Lebenserfahrung.
Ja, genau, er kennt die ja ganz genau, er war ja jeden Tag dabei. Und dass manchmal auch er vielleicht, es ist jetzt nur subjektiv, was ich sage, ja, vielleicht auch mal mit dem Finger auf eins dieser Bücher zeigt und sagt, lies mal wieder da drin. So, da hast du schon mal was erlebt mit mir. So, ja, also das stelle ich mir so ein bisschen vor, dass das so ein Schatz ist, der ja nicht in Konkurrenz zu Gottes Stimme steht, sondern diese Möglichkeiten ihm auch zur Verfügung stehen, um mir Dinge zu erklären. Und wenn ich mir Ruhe und Zeit nehme und vielleicht im Gebet bin, habe ich manchmal das Gefühl, dass, wenn genug Ruhe da ist, ich manche biografischen Dinge auch nochmal neu einordnen kann. Also, dass ich das Gefühl habe, Gott erklärt mir nochmal etwas, was vielleicht passiert ist oder warum es passiert ist, und geht mit mir so in diese Bibliothek. So, und das, Gott ist ja da ganz souverän zu handeln. Und das Hören auf seine Stimme ist vielleicht, wenn man es auch nochmal anders sieht, so ein Geschenk, das weit, weit über unsere Intuition hinausgeht. Also das ist ja sehr schön, dass wir nicht nur auf die Intuition angewiesen sind, sondern dass Gott uns da auch lenken kann, auch über unser intuitives Wissen hinaus und uns vielleicht auch mal korrigiert. So, ja, also dass er quasi da das letzte Wort hat.
Monika Heiß, ich danke dir ganz herzlich für diese hochinteressanten und sehr vielschichtigen Einblicke in das Thema der Intuition. Mein Name ist Oliver Jeske und meine Gesprächspartnerin heute war Monika Heiß von der Ignis Akademie für christliche Psychologie. Ganz lieben herzlichen Dank. Und wenn Sie natürlich Fragen zu dem Thema haben, schreiben Sie uns gerne oder rufen Sie uns an auf den üblichen Kanälen. Sie finden alle Informationen dazu auch auf erfplus.de. Auf Wiederhören. Und hier noch ein persönlicher Tipp von mir. Mehr von Monika Heiß und ihrem Kollegen Andreas Feldrapp von der Ignis Akademie für christliche Psychologie hören Sie hier bei ERF Plus genau in einer Woche auf demselben Sendeplatz.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.